Es war in Amerika, da lebte dort ein Indianer, der war dafür bekannt, dass er ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis hatte. Und nun erfuhr davon auch ein Gehirnforscher und er sagte, ich muss diesen Mann kennenlernen und einmal sein Gehirn testen, wie gut es ist. Und so reiste er dorthin und traf den Indianer dort auch, ging auf ihn zu und sagte, sagen Sie mal, was haben Sie heute genau vor einem Jahr gefrühstückt? Dann sagt er, Eier. Da denkt er, die essen sowieso alle hier Eier. Und da spielt es keine Rolle, ob das vor einem Jahr war oder vor zwei Jahren. Und er reist davon. Aber es kam gerade so hin, dass er ein Jahr später wieder an den Ort des Indianers kam und erinnert sich, ich muss noch mal diesen Mann aufsuchen und ihm nochmal eine Frage stellen. Und er ging auf ihn zu und stellte folgende Frage. Aber wie? Da sagt er, weich gekocht. Da hatte er seinen Test und dann reiste er weiter. Wir wollen uns heute Morgen auch mit einer Reise beschäftigen. In der Bibel stehen ja einige Reisen drin. Die vier markantesten Reisen von Ausländern, die nach Israel gereist sind, finden wir zwei davon im Neuen Testament und zwei im Alten Testament. Im Neuen Testament finden wir die Reise der Weisen aus dem Morgenland, die den neugeborenen König der Juden suchten, und die Reise des Finanzministers von Äthiopien, der in Jerusalem Gott suchte, aber ihn dort nicht fand, aber dann doch später in der Wüste. Und im Alten Testament haben wir auch zwei markante Reisen von Ausländern, die nach Israel gereist sind. Und zwar einmal ist das der syrische Feldhauptmann, der aussätzig war und der in Israel gesund werden wollte, und das geschah auch. Und die vierte markante Reise ist die Reise der Königin von Saba zum König Salomo. Von all diesen vier Reisenden, die ich eben erwähnt habe, kann man sagen, sie haben alle sehr aufwendige Reisevorbereitungen getroffen. Keiner hatte eine persönliche Einladung, sondern sie reisten alle auf eigenen Wunsch. Bis auf den Finanzminister, die haben immer kein Geld, haben sie alle großartige Geschenke mitgebracht. Aber alle Reisenden fanden in Israel genau das, was sie gesucht haben. Jetzt wollen wir uns mit dieser Reise der Königin von Saba beschäftigen. Und den Text dieser Reise finden wir im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, die Verse, Kapitel 9, die Verse 1 bis 12. Und da heißt es, und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Und es war Salomo nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zu dem König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es gab keine Spezerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat. Mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Dieser Text, den wir eben gelesen haben von der Königin von Saba, ist die einzige Information über diese Königin. Es gibt keinerlei Aufzeichnungen in der Geschichte. Nirgendwo finden wir irgendwelche Texte, die von ihr berichten. Nur diese wenigen 12 Verse. Ich war ganz erstaunt, als mir neulich ein Buch in die Hände fiel, 300 Seiten stark mit dem Titel »Die Königin von Saba«. Da war ich natürlich erstaunt, woher weiß dieser Mann so viel davon zu berichten. Aber er ist ehrlich und er sagt, nur diese 12 Verse haben wir zur Verfügung. Und dieser Mann, dieser Schriftsteller, schreibt auf dem Buchrückentext seines Buches Folgendes. Sie ist eine der berühmtesten Gestalten der Weltgeschichte und doch weiß niemand, wer sie wirklich war. Die geheimnisvolle Königin aus dem sagenumwobenen Reich der Sabäer lebt seit fast 3000 Jahren in verschiedenen Kulturen fort. In der jüdischen Legende wie in der islamischen Mythologie. Viele haben sich mit dieser Königin beschäftigt. Aus diesem Grunde sind viele Romane geschrieben worden. Komponisten haben Musik geschrieben, die ihr gewidmet ist oder irgendwo das thematisiert haben. Und es sind Filme gedreht worden von dieser Königin von Saba. Und doch, wenn wir uns diese Geschichte einmal anschauen, die wir gerade eben gehört haben, merken wir, entscheidende Informationen, die wir gerne von ihr hätten, werden gar nicht genannt. Der Name der Königin wird gar nicht erwähnt. Merkwürdig. Und zwar ist das besonders deswegen merkwürdig, weil in der Bibel ja Namen eine sehr, sehr große Rolle spielen. Es gibt kein anderes Buch der Weltgeschichte, in dem Namen eine so große Bedeutung haben. Aus einem Abraham wurde ein Abraham und aus einem Betrüger Jakob wurde ein Israel. Das drückt sich auch, die Veränderung des Lebens drückt sich im Namen aus. Und aus einem Petrus wurde ein Fels, ein Kephas. Wir sehen, die Namen haben eine ungeheuer große Bedeutung in der Bibel. Und nun stoßen wir gleich auf das erste Problem hier. Und hier haben wir es mit einer Königin zu tun. Und der Name der Königin wird überhaupt nicht genannt. Merkwürdig. Das passt irgendwie gar nicht zum Sonstigen, was wir in der Bibel lesen. Wir wissen auch gar nicht, woher sie kommt. Das Herkunftsland wird uns gar nicht genannt. Nun, die Äthiopier sind da ganz großzügig und sagen, die kamen natürlich aus Äthiopien. Aber das ist eine freie Erfindung, das ist nicht gesagt. Wir haben nicht mehr Informationen. Also kann sie jeder für sich okkupieren. Vielleicht kamen sie auch aus Deutschland, können wir auch sagen, mit gleicher Berechtigung. Wir wissen das nicht. Und dann kommt noch hinzu, diese Königin kam zu Salomo, um dem Salomo Rätselfragen aufzugeben. Sie wollte ihn ja testen, wie weise, wie klug dieser Mann ist. Jetzt würden wir natürlich sehr gerne wissen, was hat die eigentlich gefragt? Aber das wird uns verborgen, wird gar nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, dass sie da solche Rätselfragen gestellt hat. Was wir hier entnehmen können aus dem Text, es handelt sich offensichtlich um einen Staatsbesuch. Also eine Königin besucht einen König. Das kennen wir auch aus unseren Tagen. Die Staatsoberhäupter treffen zusammen. Manchmal sind es Freundschaftsbesuche oder es sind Arbeitsbesuche. Oder ich erinnere mich noch an den 8. Juni 2007, also vom 6. bis 8. Juni 2007, da hatten wir in Deutschland den G8-Gipfel in Heiligendamm an der Ostsee. Und da hat man extra einen ganz großen Strandkorb angefertigt, wo alle Staatsoberhäupter die 8 Platz hatten und in der Mitte saß dann unsere Kanzlerin Frau Merkel. Und dieses Bild ging um die ganze Welt. Also das war auch so ein Staatsbesuch. Aber hier ist die Rede vom Staatsbesuch einer Königin. Ich habe sowas einmal persönlich auch erlebt. Ich war noch Student in Hannover und da hieß es, es kommt jetzt die Königin von England nach Hannover. Und zwar wird sie kommen und wird durch die Herrenhäuser Allee mit ihrem Rolls-Royce längs fahren. Das war genau bekannt, wo das sein wird. Nun, diese Herrenhäuser Allee, die kannte ich. Das war die Allee, die auch zur Technischen Universität führte. Und da waren diese ganz, ganz uralten Linden, die schon einige hundert Jahre wohl alt waren. Inzwischen hat man sie abgehackt, weil die gar nicht mehr standfest waren, hat neue gepflanzt. Aber damals standen noch diese ganz, ganz alten Linden. Und nun war das damals eine junge Königin. Nun können wir uns vorstellen, Studenten, nicht wahr? Eine junge, hübsche Königin, die müssen wir gesehen haben. So eine hübsche Frau kriegt man vielleicht nicht alle Tage so zu sehen, dann noch eine Königin. Und so haben wir uns schon stundenlang vorher hingestellt, dort in der Herrenhäuser Allee, und wollten jetzt die Königin sehen. Und haben gewartet und gewartet, wie viele andere auch. Und dann auf einmal sah man, da kam dieser Rolls-Royce gefahren, ganz langsam. Es war schon dämmerig, es musste das Licht eingeschaltet werden, damit man sie überhaupt von Gesicht wahrnehmen konnte. Und dann haben wir sie vielleicht 3 oder 4 Sekunden gesehen, dann war sie weg. Das war für uns Studenten der ganze Staatsbesuch einer Königin. Aber wir haben mal wirklich live eine Königin gesehen. So war das. Der Grund der Reise wird uns hier genannt. Nämlich, sie hatte Rätsel mitgebracht und sie wollte die Weisheit des Königs Salomo erfahren. Und hier heißt es, und da sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm über alles, was sie sich vorgenommen hatte, und der König sagte ihr alles, was sie fragte. Auch die Rätsel. Der Salomo brachte es wirklich fertig, alle Rätsel zu beantworten. Das wird uns hier gesagt. Aber was waren die Rätsel? Das ist doch die Frage. Das brennt uns doch auf den Nägeln. Das wollen wir wissen. Nun, wir Menschen sind ja so geartet, wenn wir etwas nicht wissen, was machen wir dann? Dann erfinden wir das. Dann fangen wir an zu spekulieren. Und es gibt eine jüdische Predigtsammlung und da hat man einige solcher Rätsel im Nachhinein erfunden. Aber das waren nicht die Rätsel, die sie wirklich gestellt hat. Aber vielleicht machen wir uns mal die Mühe und hören uns mal ein solches Rätsel an und vielleicht kriegen wir es raus. Also es geht um Verwandtschaftsbeziehungen. Da sind ja Frauen besonders gut drin. Also, die Königin sagt Folgendes zu Salomo. Wer ist das? Ein Weib sagte zu ihrem Sohn, dein Vater ist mein Vater und dein Großvater ist mein Mann. Du bist mein Sohn und ich bin deine Schwester. Jetzt haben wir es, wie? Nochmal langsam zum Mitdenken. Wer ist das? Ein Weib sagte zu ihrem Sohn, dein Vater ist auch mein Vater und dein Großvater ist mein Mann. Du bist mein Sohn und ich bin deine Schwester. Nicht so leicht, nicht? Das ist sehr verzwackt. Und das kriegen wir auch nicht ganz so schnell raus und darum will ich die Lösung sagen. Es sind Lots Töchter. Im Alten Testament wird ja berichtet, dass nach der Zerstörung Sodom und Gomorras Lot mit seinen Töchtern ins Gebirge zog. Und dort oben im Gebirge gab es keine Männer. Und was tun die Töchter? Sie machen ihren Vater betrunken und lassen sich beide von ihm schwängern. Dolle Geschichte, ne? Sowas kann nur in der Bibel stehen. Die Bibel ist unglaublich offen und macht keine speziellen Helden, sondern zeigt den Menschen in seiner ganzen Schwachheit, so wie wir wirklich sind. nichts retuschiert, so werden wir dargestellt, wir sind sündige Menschen. Und dann heißt es hier im ersten Buch Mose, Kapitel 19, und die Ältere gebar einen Sohn, den nannte sie Moab. Von dem her kommen die Moabiter. Und die Jüngere gebar auch einen Sohn, den nannte sie Ben-Ammi. Und von dem her kommen die Ammoniter. Aber das ist ein im Nachhinein erfundenes Rätsel. Das wissen wir nicht, ob das wirklich so war. Die Bibel berichtet uns, dass Salomo von großer Weisheit war. Im ersten Buch Könige, da lesen wir, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und reichen Geist wie Sand am Meer. Und er war weiser denn alle Menschen. Also wenn es damals schon ein Guinness-Buch der Rekorde gegeben hätte, da hätte Salomo Platz Nummer 1 bekommen bezüglich seiner Weisheit. Also ein sehr, sehr weiser Mann. Und von ihm heißt es dann weiter, dass er 3000 Sprüche geschrieben hat und über 1000 Lieder. Wir haben eben so wunderbare Lieder gesungen. Aber das waren ja nur eine Handvoll. Aber der Salomo hat es fertiggebracht, 1000 Lieder zu dichten. Also da gehört schon viel Weisheit dazu, sowas zu machen. Und außerdem hat er Teile der Bibel auch geschrieben, nämlich das Buch der Sprüche, das Hohelied im Alten Testament und auch den Prediger Salomo. Sehr empfehlenswerte Bücher, wo wir etwas nachempfinden können von der Weisheit, die Gott diesem Mann gegeben hat. Was ist eigentlich Weisheit? War es Weisheit, als die alten Ägypter die Pyramiden gebaut haben? Oder war es Weisheit, als die Griechen ihre Philosophie erfunden haben? War es Weisheit, als Karl Marx sagte, Religion ist Opium des Volkes? Oder war es Weisheit, als wir zum Mond geflogen sind? Oder ist es Weisheit, wenn Biologen heute protzen und sagen, wir stehen kurz davor, Leben auch künstlich zu erzeugen? War es Weisheit, als Lessing seine Ringparabel geschrieben hat, in der er zum Ausdruck bringen wollte, letztlich sind alle Religionen gleich? Merkwürdige Gedanken, die absolut nicht zur Bibel passen. Und ist es Weisheit, wenn heute moderne Theologie die Bibel zerpflückt, sodass nichts mehr übrig bleibt? Viele fragen, was ist Weisheit? Weisheit ist nach der Bibel eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Von ihm heißt es in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus also ist die Quelle der Weisheit. Wenn wir Weisheit suchen, müssen wir sein Wort suchen und das, was er gesagt hat. Dann haben wir Weisheit in Reinkultur. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler und er erzählte mir von seinen neuesten Forschungen und ich war begeistert davon, was er alles rausgefunden hatte. Und dann sagte ihm, ich sage, das müssen Sie jetzt veröffentlichen, das müssen Sie bekannt machen, das ist doch interessant für viele Leute. Und da sagte er, gab er mir eine merkwürdige Antwort, er sagt, das kann ich noch nicht. Ich habe die Sache noch nicht zu Ende gedacht. Na, ich sage, Sie haben doch die Ergebnisse. Was soll da nicht zu Ende gedacht sein? Ja, sagt er, die Sache ist erst dann zu Ende gedacht, wenn es in Christus einmündet. Dachte ich, da hat er recht, das stimmt. Wenn Christus der Schöpfer dieser Welt ist, der alle Dinge gemacht hat, so wie es uns im Johannesevangelium gleich am Anfang gesagt wird, am Anfang war das Wort und alles ist durch dieses Wort gemacht, dann hat er ja alle Dinge gemacht, die wir in dieser Welt sehen. Und dann ist all das, was wir in den Naturwissenschaften forschen, in der Physik oder in der Chemie oder wo auch immer, das sind seine Gedanken. Aber ich habe nie gehört, während meines Studiums, dass je ein Professor eine Physikvorlesung so angefangen hat, ich werde euch heute einige Naturgesetze erklären, die der Schöpfer Jesus erfunden hat. Der Erfinder wird völlig ignoriert, den gibt's gar nicht. Es wird nur darüber gesprochen. Und dieser Mann, der macht das richtig. Er sagt, wenn ich das zu Ende denke, was ich gefunden habe, dann muss das in Christus einmünden, die Quelle aller Dinge. Denn es sind seine Gedanken, in die wir da in der Forschung Stück um Stück versuchen zu verstehen. wir haben uns ein wenig mit dieser Reisegeschichte beschäftigt und wir haben eigentlich nur Fragen gestellt. Alles, was wir wissen wollen, wird uns überhaupt nicht berichtet. Dann kann man sagen, warum lohnt es sich denn überhaupt noch, über solch einen Text weiter nachzudenken, bei dem die eigentliche Information, die wir wissen möchten, gar nicht drinsteht, die wir noch vielleicht nachträglich erfinden müssen. Das ist eine Frage. Und so, diese Frage hatte ich auch, obwohl mich diese Geschichte fasziniert hatte, habe ich gedacht, was ist eigentlich der Schlüssel, um an diesen Text ranzukommen? Und diesen Schlüssel fand ich im Neuen Testament. Im Neuen Testament sagt der Jesus in Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Ein markanter Vers. Und damit sagt der Jesus, wenn ihr im Alten Testament euch die Geschichten anseht, die da geschrieben sind, dann zeugen sie von mir und sie sagen etwas aus über das ewige Leben. Das sagt er. Zu damaliger Zeit, wenn er über die Schrift sprach, meinte er das Alte Testament. Und wenn wir jetzt die Bibel einmal daraufhin untersuchen, stellen wir fest, dass uns in wenigen Fällen die Auslegung einer Geschichte des Alten Testamentes im Neuen Testament erklärt wird, in welchem Bezug sie zu Jesus steht. Wir kennen die Geschichte des Volkes Israels, die 40 Jahre lang zogen sie durch die Wüste. Und was es in der Wüste immer wieder gibt? Wassermangel. Das ist ein Problem. Ich war gerade jetzt in Namibia gewesen, ein Land der Wüste. Und wenn man durch die Wüste fährt, muss man immer dafür sorgen, dass man genügend Wasser mit hat. Aber die waren nun 40 Jahre unterwegs, so viel Wasser kann man gar nicht mitnehmen. Und so war immer wieder das Problem, wo kriegen wir Wasser her? Und der Mose als Führer des Volkes, er tut das Richtige, er wendet sich zu Gott und sagt, was sollen wir tun? Wir haben kein Wasser, wir verdursten, die Menschen und das Vieh. Und Gott gibt ihm einen Auftrag und sagt, nimm deinen Stab und schlage auf den Felsen ein und der Felsen wird Wasser geben. Tolle Sache, ne? Aber der Mose ist gehorsam, er geht auf den Felsen zu, steinharter Felsen, nicht wahr, vielleicht Granit oder was das da war in der Wüste, und er schlägt auf diesen Felsen auf, da war kein Loch drin, gar nichts, auf einmal sprudelt das Wasser raus. Und zwar so viel Wasser, dass das ganze Volk genug zu trinken bekommt, auch fürs Vieh reicht es aus, großartig. Nun, die wandern wieder weiter, und wir können uns vorstellen, irgendwann passiert wieder eine solche Situation, wo wieder Wassermangel ist. Und im Neuen Testament wird diese Geschichte gedeutet auf Christus hin. Da lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4, sie tranken von dem geistlichen Fels, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also dieser geschlagene Fels in der Wüste, der steht hier bildhaft für Christus. Und es kommt das Wasser heraus, und wer das Neue Testament kennt, der weiß, Jesus sagt, dass er das lebendige Wasser ist, das zum ewigen Leben quillt. Und hier sehen wir die Verbindung, da kommt also in dieser Geschichte, wo das Wasser kommt, kommt also das lebendige Wasser, kommt die Ewigkeit vor und Christus. Und so muss man das auslegen, so sehen wir das jetzt hier in der Deutung im Neuen Testament. Jetzt gibt es eine weitere Situation in der Wüste, wo es wieder kein Wasser gab. Was macht Mose? Er macht das Richtige, er wendet sich zu Gott. Und was sagt Gott? Er sagt, geh hin zu dem Felsen und rede mit ihm. Rede mit dem Fels. Und der Mose, was macht er? Nun sagt er, ich habe gute Erfahrung gemacht mit dem Schlagen und nimmt wieder seinen Knüppel, nicht, möchte ich mal so sagen, und haut auf den Felsen ein. Und was passiert? Es gibt auch Wasser. Gott in seiner Barmherzigkeit gibt dem Volk das nötige Wasser. Aber Mose war ungehorsam. Er sollte mit dem Felsen reden und ihn nicht schlagen. Und darum sagt Gott, du wirst das Land, wohin du das Volk führen solltest, nur aus der Ferne sehen. Aber du wirst selbst nicht hineinkommen. Wir merken, so genau nimmt Gott das mit Gehorsam. Nicht irgendwie, dass wir sagen, das können wir noch ergänzen, das können wir auch so machen, wir haben mit dem schon gute Erfahrungen gemacht. Nein, sondern so genau wie Gott das sagt, will er, dass wir das tun. Und jetzt können wir uns auch gut vorstellen, was wollte Gott eigentlich damit zum Ausdruck bringen, wenn er jetzt zu Mose sagt, rede mit dem Fels und nicht schlagen. Wir sehen, der Fels ist Christus. Und dieser Fels Christus wurde ein einziges Mal geschlagen. Nie wieder. Einmal. Warum? Wegen der Sünde. Und das geschah am Kreuz von Golgatha. Er wird nie wieder gekreuzigt. Er wird nie wieder geopfert. Wegen der Sünde gehen wir jetzt zu ihm und reden mit ihm. Und er wird uns unsere Schuld vergeben. Und diese Tatsache, dass Christus einmal geschlagen wurde und dann immer wieder reden wir mit ihm, das wollte Gott schon bildhaft machen mit solcher Reisegeschichte, mit einer quasi alltäglichen Geschichte aus dem Alten Testament. Und hier in diesem Fall haben wir also auch die Deutung, wie wir damit umgehen. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Reisegeschichte mit der Königin von Saba. Wie können wir sie auf Christus und auf das ewige Leben hindeuten? Das ist ja das, was Jesus sagt. Und so bin ich drauf gekommen, wenn Christus die Quelle der Weisheit ist, die Weisheit in Person, und wenn da in unserem Text steht, dass Salomo weiser war denn alle Menschen, dann sehen wir schon, es ist naheliegend, mit Salomo in diesem Text Jesus zu identifizieren. Aber wer ist wohl die Königin von Saba in dieser Geschichte? Ist uns aufgefallen, dass der Name der Königin ja gar nicht erwähnt wird? Das hat einen Grund, einen tiefen Grund. Nämlich, jetzt können wir unseren Namen einsetzen. Also heute Morgen machen wir Folgendes. Wir alle, die wir hier sind, sind Königin von Saba. Ja, alle Mann. Alle Frauen und auch die wenigen Männer, die irgendwo am Rande hier sitzen und hier vorne stehen. Alle sind jetzt Königin von Saba. Und was ich jetzt sage über die Königin von Saba in dieser Deutung, die Jesus uns gibt, ist nicht nur für den heutigen Morgen gedacht, sondern diese Beförderung, die wir jetzt hier erleben als Königin von Saba, ist bleibend. Das gilt auch noch morgen, wenn wir das festhalten. Also auch morgen sind sie noch Königin von Saba. Ist klar? Ja, nicht diesen Titel ablegen. Wir bleiben Königin von Saba. Wir werden sehen, warum. Warum wir Königin von Saba bleiben. Nun, schauen wir uns den Text jetzt daraufhin nochmal erneut an, was da geschrieben steht. Da heißt es in Vers 12, der König gab der Königin von Saba alles, was sie erbat. Ist toll, ne? Alles, was sie erbat. Jetzt haben wir es doch. Das ist doch genau das, was Jesus auch sagt. Da sehen wir die Parallele. In Johannes 15, Vers 7, da steht die weitreichendste Zusage der Bibel überhaupt. Und da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Geht's noch weiter? Geht nicht. Das ist die weiteste Verheißung. Alles, was wir erbitten, allerdings steht hier eine kleine Nebenbedingung, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also wenn wir mit Christus verbunden sind, dürfen wir ihm alle Dinge sagen. Und er hat hier versprochen, dass er es erhören wird. Manchmal müssen wir sagen, das ist unsere Erfahrung ja auch, erhört der Herr das anders, als wir es uns vorgestellt haben. Aber er hat versprochen, er wird es erhören. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das ist die weitreichendste Verheißung, die wir überhaupt haben. Ich war jetzt in Namibia gewesen und habe dort viele schöne Erlebnisse gehabt. Und dort habe ich erlebt, an einem Abend kommen drei Personen zum Gespräch, die eine Entscheidung für Christus treffen wollten. Ein Mann und zwei junge Frauen. Die eine 30, die andere 32. Und ich mache das immer so, wenn die dann gekommen sind, in dem anderen Raum, in dem Seelsorgerraum, dann frage ich immer zunächst mal, warum sind sie gekommen? Die sollen erst mal selber reden. Und da sagten diese beiden jungen Frauen, wir wollen in den Himmel. Prima, fand ich hervorragend. Aber ich muss sagen, so eine Antwort hat mir bisher noch niemand so gesagt. Das habe ich zum ersten Mal gehört, wie zwei so freudig sagen, wir wollen in den Himmel. Deswegen sind wir gekommen. Ich sage, erklären Sie mir mal, warum Sie so deutlich diese Frage auf diese Weise beantwortet haben. Und dann sagten die Folgendes, da war ich ganz erstaunt. Sie sagten, vor einer Woche ist unser Vater gestorben. Das waren Schwestern. Und auf der Beerdigung wurde sehr viel über den Himmel gesagt. Und es wurde auch gesagt, dass unser Vater jetzt im Himmel ist. Und heute Abend bei Ihrem Vortrag haben Sie auch viel über den Himmel gesprochen. Und jetzt ist uns das Herz aufgegangen. Wir wollen auch in den Himmel. Na wunderbar. Dann haben wir gebetet und wir haben das festgemacht. Und die sind ganz fröhlich dann nach Hause gegangen. Und die eine, die war so frohen Herzens, dass sie jetzt den Himmel gefunden hat, die hat mich gleich in den Arm genommen. Ist dann auch erlaubt. Nicht? Wenn die Freude so durchbricht und wenn man sagt, ich habe den Himmel gefunden, ich könnte die ganze Welt umarmen. Und da war ich nun auch mit drin. Und da habe ich so überlegt, hinterher, dieser Vater hat mit Sicherheit für diese Töchter viel gebetet. Herr, schenke doch, dass sie nicht verloren gehen, dass sie auch in den Himmel kommen. Und die waren immer massiv ablehnen. Wir wollen mit Gemeinde und mit allem nichts zu tun haben. Wir gehen unseren Weg. Und eine Woche später, wo der hier schon die Augen zugemacht hat, da bekehren die sich zu Jesus Christus. Das heißt, seine Gebete sind erhört worden. Manchmal, wie wir sehen, über den Tod hinaus. Aber der Jesus hat versprochen, dass er die Gebete erhört. Halten wir uns daran an das, was der Jesus versprochen hat. Dass wir uns nicht halten an irgendwelche Dinge, sondern an die Dinge, die er gesagt hat. Das ist Weisheit, auch im Umgang in unserem Leben. Es war eine Situation gewesen im Markus-Evangelium, da kommt ein Vater mit seinem besessenen Knaben zu Jesus. Und es ist interessant, was dort steht. Dieser Vater sagt zu Jesus, wenn du aber etwas kannst, also er stellt das noch in Frage, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und er wurde ja geheilt. Wir sehen auch hier in diesem Fall, der Jesus kennt keine Grenze. Ihm ist alles möglich. Er hat alle Macht. Ihm ist alles übergeben. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also wir haben es mit einem solchen Herrn, mit einem solchen König zu tun, der alle Macht hat. Und auch Macht darum, über alle Dinge, alle Probleme, auch unseres Lebens. Er kann wirklich alles. Neulich erzählte mir ein guter Freund von mir, Paul Koch aus der Schweiz, folgende Geschichte. Und diese Geschichte hat sich abgespielt in Sibirien. Und daran wurde mir deutlich die Frage, kann Gott alles? Und da war ein Mann, der sich erklärte als Atheist. Er glaubt an keinen Gott. Aber wie wir das so auch wissen, immer wieder erfahren, bei Atheisten, so ganz sicher sind sie sich doch nicht. Es kommt dann immer doch mal die Frage, vielleicht gibt's doch noch einen Gott. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und eines Tages war dieser Mann unterwegs in der Tundra, weit draußen dort in Sibirien, und da war eine große Lichtung, wo keine Bäume waren. Und da denkt er, jetzt kannst du noch mal so richtig diese Frage loswerden. Gott, gibt es dich oder nicht? Und schreit das ganz laut raus, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir das, aber bitte sofort. Das haben nur die Bären vielleicht noch gehört. Ne? Er war ganz allein. Und was macht Gott? In der Sekunde fällt vom Himmel ein Buch runter. Und ihm genau vor die Füße. Der ist ganz entsetzt, der denkt, was ist nun los hier? Da hat Gott ja sofort geantwortet, er greift zu dem Buch und guckt, vorne steht drauf, Biblia, auf Russisch. Eine Bibel in russischer Sprache. Also der ist fasziniert, der kann es nicht fassen. Er sagt, dann gibt es ja doch einen Gott. Und er überlegt sich, wie hat das Gott gemacht? Naja, vielleicht hat er das in seiner Himmelsdruckerei schnell gedruckt. und dann da mir vor die Füße geworfen. Er geht zurück in das Dorf und erklärt all den Leuten, nicht wahr, was er erlebt hat. Er sagt, ich war da draußen in der Tundra, nicht wahr, und war eine Lichtung, da war kein Mensch, gar nichts, nicht vielleicht ein paar Bären und Ameisen oder sonst was, aber gar nichts. Und ich schreie zu Gott und der schmeißt mir dieses Buch vor die Füße. Und die Leute sind entsetzt, nicht wahr? Die sagen, was ist das denn? Was ist da los? Zeig doch mal das Buch her. Sie kannten das auch nicht. Und sie fingen an zu lesen in diesem Buch. Und was passierte? Genau das, was der Jesus gesagt hat. Wenn ihr sucht in der Schrift, ihr werdet mich finden und das ewige Leben. Das haben schon viele erlebt, die die Bibel gelesen haben. Sie haben Jesus gefunden. Von ihm spricht die Bibel. Und sie fanden das ewige Leben. Es ist bekannt geworden, dass durch diese Situation 30 Personen des Dorfes zum Glauben gekommen waren. Auch dieser Atheist. Und sie treffen sich quasi als Gemeinde und lesen die Bibel. Gewaltig. Ganz gewaltig, wie Gott das tut. Aber jetzt kommt die große Frage, die uns natürlich auch interessiert. Wie hat denn das Gott gemacht? Wie hat Gott das getan? Nun, da können wir etwas lernen, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns nämlich, dass Gott eigentlich nichts alleine macht. Sondern am liebsten möchte er uns immer mit einspannen, dass wir mit von der Partie sind. Natürlich kann Gott das ganz alleine machen. Gott hätte zu dem Noah sagen können, schau mal dorthin, dort unten in das Tal, nicht wahr? Ich werde jetzt in Nu dort eine Arche hinsetzen. Es werde und es ward eine Arche. Hätte Gott machen können in seiner Allmacht. Aber tut er nicht, sondern was sagt er? Du, mein lieber Noah, ich werde dir die Bauanweisung geben, wie man sowas baut. Du hast ja keine Ahnung von Schiffbau. Ich sage dir das, solche Balken musst du nehmen, du musst dein Pech nehmen, das dicht machen und alles Mögliche. Und dann wird der Noah eingespannt und er macht das. Der baut viele Jahre daran, nicht wahr, bis das Ding endlich fertig ist. Also Gott macht immer Teamwork mit uns. Er spannt uns immer ein. Das ist das Großartige, was Gott tut. Und das tut er in vielen Situationen immer wieder in der Bibel, wo er Menschen, wo er uns, wie wir sind, so einspannt. Gott könnte ja, ich muss sagen, heute Morgen, das wäre ganz optimal, das fände ich ganz toll, wenn Gott jetzt hier einen Engel schicken würde und der Engel würde zu uns predigen. Das wäre ganz super. Warum? Nun, der Engel käme direkt vom Himmel. Der hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und er könnte uns ganz super klare Botschaft bringen und sagen, ich habe gerade eben noch Gott gesehen und jetzt werde ich euch das erzählen. Aber das tut Gott nicht. Was macht er? Er setzt einen Bauernsohn aus Ostpreußen, am letzten Eck in Ostpreußen, stellt er hier hin und der soll etwas über Gott sagen. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Wer kann sowas begreifen? Und dann sehe ich, Gott liebt es, uns Menschen einfach mit in seinen Prozess einzubauen. Und darum, so tut er es mit allem. So, er könnte auch Engel hier hinschicken, die ein Lied singen. Nein, hier setzt er einfach junge, freundliche Frauen hin, die gut singen können und das tun. Also immer will Gott, dass wir mit irgendwie von der Partie sind. Das können wir daraus lernen. Aber jetzt, wie hat das Gott in diesem Fall gemacht? Nun, da war ein Hubschrauber unterwegs und in dem Hubschrauber waren allerlei Hilfsgüter für Russland drin. Und so Kisten, nicht wahr? Alle möglichen Kisten. Und jetzt geht ein Russe durch diesen Hubschrauber durch und öffnet alle diese Kartons. Und er sieht da in einem Karton dicke Würste, nicht wahr? Oh, sagt er, gut, in Russland, wir mögen gerne diese Würste, nicht wahr? Und alles Mögliche findet er dort, Nahrungsmittel, Kleidung, alles hervorragend. Und dann stößt er auf eine Kiste und da sind Bibeln drin. Und da sagt dieser Mann, Bibeln brauchen wir hier in Russland nicht. Und er macht die Luke auf und schmeißt die Bibeln alle raus. Und diese eine Bibel fällt genau dem Mann vor die Füße. Im richtigen Augenblick. Ich habe daraus etwas gelernt. Gott kann unglaublich gut zielen. Das ist ja nicht zu fassen, wie er zielen kann. Nicht? Auf die Sekunde genau, wo der da schreit, da passt das dorthin. Nicht, das wissen wir ja auch aus dem Alten Testament, wo der David gegen den Goliath kämpft. Der Goliath war ja ein Riese, nicht wahr? Der bepanzert war, der nicht alles Mögliche, den dicken Speer, der hatte Waffen, der hatte alles. Und der David steht dem gegenüber, hat gar nichts, nicht? Und aber der höhnt Gott, nicht wahr? Aber David, der geht mit Gott. Und dann ist ihm alles möglich. Mit Gott ist ihm alles möglich. Und der David, was macht er? Er hat so ein Fuddelding, so ein bisschen so ein Leder, ein paar Schnüre dran, nicht wahr? Zwei Schnüre, also einfach so ein komisches Ding, keine Kimme, kein Korn, nichts dran, nicht wahr? Und nimmt einen Stein aus der Wüste, legt den rein, brrr, nicht wahr? So dreimal durch die Luft geschleudert und brrr, lässt er los. Und er trifft genau den Goliath an einer Stelle, wo der aus den Latschen kippt und ist tot. Das ist der Kampf beendet. Eine ganze Armee besiegt, die anderen, die sagen, jetzt aber Schluss, weiter weg, nicht wahr? Hier ist was passiert. Und ich stelle mir vor, nicht wahr, ob der David wohl so gut zielen konnte. Ich glaube bestimmt nicht. Mit so einem Ding kann man doch nicht zielen, nicht wahr? Der stand ja auch, man weiß wo, in Entfernung weg. Und da habe ich mir überlegt, wenn der Karl May schon um die Ecke schießen kann, wie viel mehr David, nicht wahr, mit Gott? Ist ja nicht zu fassen. Ich bin auch davon überzeugt, wenn der den Stein nach hinten hätte losgehen lassen, ja, gar keine Frage, dann kann Gott den umlenken, genau dass er den Goliath trifft. Wir sehen also, Gott kann alles. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen. Er schafft alles, er kann alles, er tut auch alles. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt aus diesem Text. Hier steht in Vers 2, und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte. Das ist viel. Auf alles, was sie fragte. Wenn ich unsere Situation sehe, stellen wir fest, dass wir auch viele Fragen haben. Wir haben viele Fragen unseres Lebens, das sind offene Fragen. Wir wissen nicht, warum. Und das bedrängt uns und wir sagen, warum ist das so, warum durchlebe ich diese Situation, die so schwer ist, muss das sein? Und ein anderer, der sagt, mir geht's prima, kann ich nicht verstehen. Und so haben wir viele Fragen. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, stoße ich auch auf viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Da wird berichtet, dass zum Beispiel der Teufel Zugang zum Himmel hat und mit Gott verhandelt, ob er den Hiob da strafen kann und alles Mögliche tun kann. Und dann sagt doch Gott, ja, du darfst. Du darfst ihm nur nicht ans Leben gehen. Und dann geht er los und dann wütet der Satan. Der nimmt ihm die Familie weg. Alles geht kaputt. Es brennen die Häuser ab. Er verliert alles. Und dann sitzt er selbst nachher dort mit einer unheilbaren Krankheit total am Anschlag. Mit einer Scherbe kratzt er sich die Wunden aus. Unfassbar. Und ich frage mich, wie ist sowas möglich? Ich habe keine Antwort. Warum Gott sowas zulässt? Obwohl, das kommt ja noch hinzu, der Hiob ein treuer Mann war. Das war ja ein Mann, der Gott schätzte, der Gott geehrt hat. Und der muss durch so viel Leid durch. Und wenn wir denn das ganze Buch Hiob lesen und wenn wir meinen, wir würden im Buch Hiob eine Antwort auf das Leid finden, Fehlanzeige. Wir können das ganze Buch durchlesen und wir finden keine Antwort auf die Frage des Leides. Wir stellen nur fest, dass er nachher wieder, dass es ihm wieder gut geht, dass er nochmal wieder reich wird. Aber es bleiben Fragen offen, auch in der Bibel, die wir nicht erklären können. Und es gibt genauso viele Fragen unseres Lebens, auf die wir auch keine Antwort haben. Ich habe meine Mutter mit 7 Jahren verloren, während des Einmarsch der Russen. Sie wurde verschleppt und ist schon nach ganz, ganz kurzer Zeit an Typhus gestorben. Mein Bruder wurde als 15-Jähriger vom Wagen geholt und höchstwahrscheinlich gleich erschossen. Und ich war ganz alleine dann, nur noch bei meiner Tante, war vollweise. Und ich kann die Frage stellen, warum? Aber ich habe sie damals gar nicht gestellt. Heute kann ich sie stellen, warum? Warum musste sowas geschehen? Und ich habe keine Antwort. Warum sind andere umgekommen und warum muss ich leben? Und darf ich leben? Und mir geht's noch gut dazu. Das sind auch Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Und so könnte jeder etwas beitragen aus seinem Leben, wo man sagt, ich habe darauf keine Antwort, ich weiß es nicht. Aber der Jesus sagt uns etwas sehr Wichtiges dazu. Er sagt nämlich den Jüngern, die auch solche Fragen hatten, mancherlei Fragen, Und er sagt ihnen in Johannes 16, Vers 23, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wann ist das? Im Himmel. Im Himmel werden wir eine Antwort haben auf jede beliebige Situation und jede beliebige Frage des Lebens. Und wir werden dann sehen, dass Gott es mit uns gut gemeint hat. Es war in seinem Plan drin, ein Plan, den wir eigentlich nicht verstehen können, in vielen Punkten. Und wir werden erkennen und sagen, deine Weisheit war höher als unsere Vernunft. Du hast es gut gemacht. Und du hast uns zum Ziel gebracht, zum Himmel. So wird es sein. Ich komme zu dem Vers 9, wo wir lesen, und sie gab dem König 120 Zentner Gold. Ein merkwürdiger Satz hier. Da wissen wir doch, der Salomo war ja ein sehr, sehr reicher Mann. Wenn wir Einblick haben könnten in seine Goldkammern und Diamantenkammern und Kleiderkammern, wir würden jedes Mal die Luft anhalten. Was der alles hatte an Besitz, war der reichste Mann damals. Der weiseste Mann, aber auch gleichzeitig auch der reichste Mann. So was unvorstellbar Reiches. Und jetzt kommt diese Königin und bringt noch zu diesem Reichtum 120 Zentner Gold mit. Das ist doch nun gar nicht zu begreifen. Ich habe noch nicht mal 120 Zentner auf einem Goldhaufen gesehen. Nicht wahr? Und die bringt das so ganz locker mit. Per Karawane 120 Zentner Gold. Und da stellt sich die Frage, was für eine Bedeutung hat das für uns, wenn wir es von Jesus her deuten, diese 120 Zentner Gold. Der Jesus hat uns gesagt in Johannes 15, Vers 16, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Die Frucht bleibt bis zum Himmelreich. Und der Jesus hat einen bemerkenswerten Satz gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ich staune, wie wenig über diesen Text gepredigt wird. Und ich muss sagen, ich habe mich 1972 bekehrt und ich habe in all den Jahren noch nie eine Predigt gehört über diesen Text. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und das steht an ganz zentraler Stelle in der Bibel, in der Bergpredigt, da sagt Jesus, das ist ein Auftrag an uns, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist ein Auftrag. Das ist kein Nebensatz, das ist ein Hauptauftrag, den wir haben, Schätze im Himmel zu sammeln. Ich muss dazu eine kleine Geschichte erzählen, an der man das deutlich machen kann. Da war ein Mädchen und dieses Mädchen konnte gerade eben lesen. Und sie las in der Bibel und fand dort den Satz, wo da geschrieben steht, wo der Jesus sagt, wenn ihr jemandem ein Glas Wasser weitergebt, in meinem Namen, es wird euch im Himmel belohnt werden. Da dachte dieses Mädchen, das ist ja toll. Ein Glas, nur ein Glas Wasser und da gibt es Lohn im Himmel dafür. Na, dann tue ich das doch. Und sie rannte in die Küche, holte ein Glas Wasser und rennt damit auf die Straße. Aber da war keiner, konnte sie keinem geben. Nun denkt sie, hat sie aber nicht aufgegeben. Dann ging sie weiter, rannte bis zum Waldesrand und als sie dort am Waldesrand war, kommt ihr ein junger Mann entgegen. Na, denkt sie, das ist mein Opfer. Und geht hin und sagt, bitte trink dieses Wasser im Namen Jesu. Und der ist ganz erstaunt, ich war hier, geht ein Wald und da kommt jemand und gibt mir ein Glas Wasser im Namen Jesu. Das hatte der noch nie gehört, sowas. Und das hat ihn aber irgendwie so bewegt und hat ihn irgendwo gepackt, dieser Satz. Nun, die nimmt das, der hatte auch Durst, der trank das Wasser aus und sie geht nach Hause, stellt das Glas wieder in der Küche ab. Dann war das erledigt. Aber was tut Gott, wenn wir etwas in seinem Namen ausführen, das wirklich tun? Das ist gewaltig, was Gott macht. Dieses Mädchen hat später einmal Krankenschwester gelernt und war in einem Krankenhaus tätig. Und dann wird eines Tages dort ein Mann eingeliefert. Und als erstes holt er aus seinem Gepäck seine Bibel raus und legt die aufs Nachttischschränkchen. Und da kommt sie dazu und guckt, kommt nicht alle Tage vor, dass jemand eine Bibel mitbringt und sie sagt, ach, sind Sie gläubig? Sagt er, ja. Dann sagt die Krankenschwester, erzählen Sie doch mal, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Und dann sagt dieser Mann, ja, sagt er, das war in jungen Jahren. Ich sah keinen Sinn mehr im Leben. Und da habe ich mir einen Strick genommen und wollte in den Wald gehen und Schluss machen. Und da kommt doch so ein Mädchen mir entgegen und bringt mir ein Glas Wasser und sagt, trink das im Namen Jesu. Das hat mich umgehauen. Ich habe sofort von dem Vorhaben abgelassen, habe mir eine Bibel gekauft und darin gelesen und ich fand Jesus. Dann sagt das Mädchen, wissen Sie, wer Ihnen das Wasser gegeben hat? Das war ich. Dann hatte sie nach vielen Jahren eine Rückmeldung, wie viel Frucht das gewirkt hat. Der Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein umgewandelt. Was wird er mit diesem Glas Wasser machen im Himmel? Er wird das umwandeln in Gold. Dieses Glas Wasser wird zu Gold, wenn wir im Himmel ankommen. Und so wird alles, was wir im Namen Jesu hier tun auf dieser Erde, das wird er in Gold umwandeln. Und was werden wir damit tun? Wenn wir bei ihm angekommen sind, werden wir ihm das als Dankeschön überreichen, unserem König. Wenn wir sagen, du hast für uns so viel getan, ich bringe dir jetzt dieses Gold, das ja er letztlich gewirkt hat. Es gibt ein Lied, von dem mir viele Leute sagen, dass sie es nicht mögen. Es ist schon längst überholt. Wo sind wir denn? Ich kann dem überhaupt nicht zustimmen, weil ich das so wunderbar finde, dieses Lied. Das war wirklich Weisheit, so etwas zu schreiben. Und ich zitiere mal zwei Verse daraus. Muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Kehrten die verlorenen Jahre nur noch einmal mir zurück. Für den Heiland froh zu wirken, wäre dann mein ganzes Glück. Ich finde das Lied wunderbar, das geht in die Tiefe. Dass wir unser Leben nicht vertrödeln und verjuxen mit irgendwelchen Dingen, die belanglos sind, sondern dass wir für den Herrn wirken, egal was wir tun. Aber dass wir sagen, wir setzen uns ein für ihn. Es gibt 1000 Aufgaben, die wir wahrnehmen können. Wenn wir es tun, es wird von ihm an seinem Tag in Gold gewandelt. Und der Maßstab ist hier vorgegeben. 120 Zentner. Das ist hier aus dieser Geschichte zu entnehmen. Ich wünschte mir, mit 120 Zentner Gold anzukommen. Und das meinem Herrn als Dankeschön zu geben. Nicht, dass das jemand falsch versteht, als könnten wir uns damit den Himmel verdienen. Überhaupt nicht. Der Himmel ist und bleibt ein Geschenk Jesu. Wenn wir uns zu ihm hin bekehren, dann bekommen wir den Himmel geschenkt. Aber aus Dankbarkeit wollen wir für ihn wirken und wirken, was bleibend ist. Unsere Konten, die bleiben nicht. Im Tod ist alles auf Null. Jedes Konto wird auf Null. Alle Villen oder was weiß ich, die wir bauen, im Tod ist alles auf Null. Wir nehmen nichts mit. Aber das Glas Wasser, das wir im Namen Jesu weitergegeben haben, das wird Gold der Ewigkeit sein. So macht Gott das. Und das können wir alles aus dieser Geschichte lernen, die uns hier im Alten Testament so berichtet wird. Ich komme zu Vers 7, wo da steht, glücklich sind deine Männer und diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Jetzt merken wir schon, wie wir diesen Vers erkennen, was er sagt. Das wird doch genau uns passieren. Wenn wir in seinem Reich angekommen sind, dann werden wir das sehen, dann werden wir diesen König erleben. Und dann wird das so sein, wie es in Lukas 12, Vers 37 steht. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schützen und er wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Wenn wir angekommen sind im Reich Gottes, bei unserem Herrn Jesus, dann bindet er sich die Schürze um und dient uns. Ich habe gelesen, Der Sonnenkönig von Frankreich, Ludwig XIV., hatte 1000 Bedienstete. Ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben. So viele Schnürsenkel gab es ja gar nicht zuzumachen, oder was weiß ich. Unser König Jesus ist ganz anders. Er will uns dienen, wenn wir ankommen. Er sagt, bitte nimm Platz hier an der Tafel, an der Hochzeitstafel der Ewigkeit. Und dann wird er servieren die leckersten Sachen. Ich weiß nicht, was man hier gerade isst, Knödel oder was. Ich muss immer aufpassen, in welchem deutschen Land ich bin. In manchen Ecken werden Knödel bevorzugt und hier gibt's Spätzle. Aber eins kann ich sagen, weder Knödel noch Spätzle wird es geben, sondern so wie es in Offenbarung 2 steht, das himmlische Manna. Das wird eine Speise sein, in die wir heute noch nicht beschreiben können. Edel, von der edelsten Güte. Ist himmlische Speise. Und er wird es servieren. Dazu sind wir geladen, zu dieser großen Sache, zu diesem Fest der Ewigkeit. Ich komme jetzt zu Vers 4 bis 6, das ist ein schöner Text. Und da steht, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zu dem König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Das ist genau unser Ausspruch auch einmal. Hier im hebräischen Grundtext steht, es blieb kein Lebensodem in ihr, als die Königin von Saba den König Salomo sah. Wir können auch fast das so ausdrücken, da blieb ihr das Herz stehen. Gewaltig, dieser König. Und genau das wird unser Ausspruch sein, wenn wir angekommen sind am Ziel und den König Jesus wirklich sehen werden. Wir haben ihn ja alle noch nie gesehen. Wenn wir ihn aber sehen werden, die ganze Herrlichkeit, wenn wir am Ziel angekommen sind, dann bleibt uns das Herz erstmal stehen. Das wird gewaltig sein. Eine solche Herrlichkeit und diese Größe dieses Königs zu erleben. Und dann kommt das Große, wir werden ihn nicht nur mal 5 Minuten oder 5 Sekunden vorbeihuschen sehen, sondern wir werden in alle Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Weil dieser Ort, wo er ist, als Heimat von Gott für uns angelegt ist. Das ist das Großartige. Das ist unsere Heimat, nicht hier. Dort wird unsere Heimat sein. Das können wir in den kühnsten Träumen nicht erahnen, wie das sein wird. Ich erinnere mich noch am 3. November in diesem Jahr, da hat Angela Merkel vor dem amerikanischen Kongress eine Rede gehalten. Und die Rede war dort so gut aufgenommen, dass die Leute 5-mal aufgestanden sind und ihr Beifall geklatscht haben. Und in dieser Rede hat sie etwas sehr Persönliches gesagt. Sie hat gesagt, ich bin in der DDR aufgewachsen und wir haben von Amerika hier und da mal etwas gehört. Aber sie sagte, auch in den kühnsten Träumen habe ich nie gedacht, dass ich dieses Land jemals sehen werde. Wir waren eingemauert und eingeschlossen. Und sie sagte, heute stehe ich hier als Vertreterin des ganzen wiedervereinigten Deutschlands hier. Es ist für mich nicht zu fassen. Das habe ich in den kühnsten Träumen nicht erahnen können. Und daran wurde mir etwas deutlich. Genau das werden wir auch erleben. In den kühnsten Träumen werden wir das sehen, was wir nicht erahnen konnten. Keine Verkündigung reicht aus, um die Herrlichkeit der Ewigkeit auch nur angemessen beschreiben zu können. So großartig, so herrlich wird das sein, wenn wir dort bei diesem König ankommen. Nicht die Hälfte, hat man mir gesagt. Ich würde sagen, viel, viel weniger, hat man uns gesagt, gegenüber dem, was wir dort wahrnehmen werden. Wenn man das hört, was bleibt dann für uns als Schlussfolgerung noch übrig? Doch eins, sich auf den Weg zu machen zu diesem König hin, ist doch die einzige Folgerung. Die Alternative muss man auch hören. Die Alternative ist die Hölle. Wer nicht zu diesem König geht, der landet ewig in einer furchtbaren Hölle. Das muss man auch wissen. Aber der Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, um Menschen, um Sünder selig zu machen. Und das sind wir. Wir sind Sünder, wir sind verlorene Leute. Er will uns retten, er will uns selig machen. Das fing in Weihnachten an, daran denken wir jetzt in diesen Tagen. Er kam als Kind, aber das ging, das Ziel war bis zum Kreuz, wo er die Sünde bezahlt hat, wo wir freigekauft wurden von der Sünde und jetzt dürfen wir kommen. Jetzt wird er nie wieder geschlagen, sondern wir reden mit ihm und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich habe noch nicht den Himmel, ich möchte ihn haben. Gib mir auch den Himmel. Ich komme. Jetzt weiß ich, worum es wirklich geht. Ich mache mich auf den Weg jetzt zu dir hin. Ich will es mal bildhaft ausdrücken. Die Königin hatte ja dort in dem Land, woher sie kam, wir wissen ja nicht aus welchem Land, sie hatte ja dort auch einen Palast. Aber was musste sie tun, um zum König Salomo zu kommen? Sie musste ihren Palast verlassen und dann eine Karawane besteigen durch die Wüste. Also es war nicht so, dass da jetzt eine Autobahn gelegt war oder jetzt, dass da die Lufthansa flog. Wunderbar, da irgendwo hinzufliegen. Nein, Wüste war angesagt. Wüste mit allen Gefahren. In der Wüste, wenn man mit einer Karawane durch die Wüste geht, da gibt es Schakale, da gibt es Schlangen, da gibt es Durst, da gibt es alle möglichen Mängel. Ein Wagen kann zusammenbrechen, ein Kamel kann zusammenbrechen, man kann krank werden, alles gibt es in der Wüste. Und genau das ist der Weg zum König. Es gibt keinen anderen Weg zum König als durch die Wüste. Die Einladung heißt also auch heute, lass dich einladen, durch die Wüste zu fahren. Nicht auf dem roten Teppich, ist nicht angesagt. Nachher wird es wunderbar, aber erstmal laufen wir ein Stück durch die Wüste. Aber in der Wüste ist nicht jeden Tag Krankheit angesagt und jeden Tag Schlangen und alle möglichen Dinge. Es gibt auch die Sonne, kann man sich auch mal hinlegen und bräunen, alles was man will. Auch die Wüste kann etwas Positives sein, wie ich es auch jetzt in Namibia so erlebt habe. Aber was müssen wir tun? Wir müssen uns entscheiden und sagen, ich will mich aufmachen zu dem König hin. Das ist das Mindeste, was Gott von uns auch verlangt. Dass wir sagen, ich mache mich auf den Weg. Wir verlassen den Palast unserer alten Ideen, unserer alten Lebensrezepte, unsere Gewohnheiten, all das verlassen wir und machen uns auf dem Weg zum König hin. Ich will es mal ganz bildhaft ausdrücken, spannen wir die Kamele an und bewegen uns zum König hin. Das ist heute angesagt. Spanne deine Kamele an und dann auf zum König hin. Aber jetzt zum König Jesus, zum Retter, wo wir in Ewigkeit, in Herrlichkeit leben dürfen. Das ist der Ruf von heute. Und das Großartige ist, dass das hier und heute sein kann. Und dann sind wir diese Königin von Saba, die unterwegs ist. Wir sind ja Königin jetzt. Und dann geht's auf Marsch hin zum König. Eine großartige Einladung. Eine größere Einladung gibt es nicht. Und eine großartigere Herrlichkeit als die beim König können wir uns nicht vorstellen. Und es wird Realität sein. Wir sind geladen und wir dürfen kommen. Und jetzt machen wir das ganz praktisch, nicht theoretisch. Wer das möchte, mit dem werde ich beten und den Weg zeigen, wie man ganz sicher zum König hinkommt. Wir haben die Möglichkeit, hier eine Treppe runterzugehen, da haben wir einen großen Raum, es können mehrere gleichzeitig kommen und dann können wir das anhand einiger zentraler Aussagen des Neuen Testamentes festmachen und dann dürfen wir fröhlich unsere Straße weiterziehen. Als Menschen, die gerettet sind, als Menschen, die den Herrn Jesus gefunden haben. Das darf jetzt gleich geschehen. Ich werde gleich dort runtergehen und man kann einfach so nach und nach dazukommen. Vielleicht ist manch einer auch hierher gekommen, wurde eingeladen mit jemandem. Ja, dann können beide kommen, gar keine Frage. Oder wenn da Leute mit dem Auto zusammenkommen, kommt das ganze Auto mit. Meinetwegen unter das Auto runterfahren. Gar keine Frage. Nur, dass wir es nicht verpassen, dass wir dabei sind. Das ist wichtig. Ja, und so wollen wir unserem Herrn danken für diese Möglichkeit, die er uns einräumt. Und ich möchte abschließend mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für diesen Text aus dem Alten Testament, in dem wir erkannt haben, wo wir dich darin finden. Und du hast es uns sehr deutlich gezeigt, wer du bist und wohin die Reise geht. Und du verlangst von uns und erwartest von uns nur eines, und dass wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen. Du achtest sehr genau auf unseren Willen, ob wir es wollen oder nicht. Aber du akzeptierst auch, wenn wir Nein sagen. Aber Herr, hilf uns, dass unsere Zweifel zum Ja werden, dass wir uns auf den Weg machen und wirklich zu dir kommen und dann fröhlich unsere Straße ziehen dürfen. Amen.